Wir dürfen jetzt die Lesung, den Predigttext hören.
Ich lese aus dem Neuen Testament, Markus Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Durch das Dach einkommt ein Gelähmter. Als er nach ein paar Tagen wieder auf Kapharnaum gekommen ist, haben die Leute vernommen, dass er wieder daheim sei. Da sind so viele zusammengelaufen, dass es sogar vor der Tür aus eine Gestunk hat gegeben. Er hat predigt. Da sind er gekommen, die haben einen Gelähmten wollen zu ihm bringen. Ihre vier haben ihn getragen. Weil sie aber nicht bis zu ihm zugekommen sind, wegen den vielen Leuten, haben sie dort, wo er gestanden ist, das Dach abdeckt, haben es durchgelocht und das Glieder, wo der Gelähmte drauf gelegen ist, das Tür abgelassen. Als Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zum Gelähmten: Freund, dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt sind dort aber ein paar Schriftgelehrte gesessen. Die haben sich da überlegt: Was sagt der? Der lästert ja. Wer kann denn Sünden vergeben? Weder nur einen, Gott. Aber Jesus hat sofort gemerkt, dass sie das für sich gedacht haben und sagt zu ihnen: Warum denkt ihr solches im Verschlägten? Was ist echt einfacher, zum Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Stand auf, nimm die Barre und lauf umeinander? Aber für das ihr seht, dass der Menschensohn das Recht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagt er zum Gelähmten: Dir sage ich, stand auf, nimm dein Glieder und gang heim. Der ist aufgestanden, hat die Kleidung vor allen Leuten sein Glieder genommen und ist weggegangen, sodass alle ganz aus dem Häuschen geraten sind. Sie haben Gott gelobt und gesagt: So etwas haben wir wirklich noch nie erlebt.
Wir stimmen ein in ein weiteres Lied, das Lied 163, Jesus, Herr und Haupt der Deinen. Die drei Strophen, die wir haben.
Thank you.
Liebe Gemeinde, ein Kranker, ein Gelähmter wird zu Jesus gedreht. Und er geht als gesunder Mensch weg, aufrecht auf seinen zwei Beinen. In immer neuen Variationen erzählen uns die vier Evangelien solche Geschichten. Es sind Geschichten von Heilung, Befreiung, Neuwerden an Leib und Seele. Es sind Geschichten von Menschen, die eine grosse Hoffnung hat beigemacht, die aufbrechen und bitten. Und sie gehen gut aus, diese Geschichten. Immer. Praktisch ohne Ausnahme. Aber was machen wir damit? Es gibt Christinnen und Christen, die würden sagen, der Glaube macht uns zu Optimisten. Wir wissen ja schon im Voraus, es kommt gut. Ja, es gibt gläubige Menschen, die sagen, wenn man ganz fest, ohne Wanken, in diesem Glaubensoptimismus bleibt, im Glauben schon wie das gute Ende vorwegnimmt, dann kommt es auch so. Dann wird Realität, was wir geglaubt haben. Und wirklich, es gibt, Gottlob, unzählige Menschen, die dankbar bezeugen können, dass sie Heilung und Befreiung erlebt haben, dass sie neu geworden sind an Leib, Seele und Geist. Aber eben nicht immer. Wir wissen, es kommt nicht immer gut. Nicht jedes Gebet wird erhört, und nicht so, dass man es sehen kann. Es gibt Geschichten, die tragisch ausgehen. Es gibt Leiden, die chronisch wird. Warum ist das so? Ja, Jesus, an Gott, kann sich jemand kaum gelegen haben. Da bleibt eigentlich nur noch die kranke Person. Hat da jemand zu wenig geglaubt? Ist der rein Glaubensoptimismus von schwarzen Tintenspuren von Zweifel getrübt worden? Gebet um Heilung kann manchmal zu einer Last, zu einem Druck werden für die Betroffenen. Und das Schuldgefühl, dass man sich quasi fast wie wehrt, ein Wunder zu werden, macht das Leid noch grösser. Es ist verständlich, dass Leute mit solchen Erfahrungen sich möchten schützen vor noch mehr Verletzungen. Aber sie sagen einfach, Schmerz und Leid gehören zum Leben. Machen wir es nicht noch schlimmer für die Betroffenen durch so unrealistische Hoffnungen. Diese Personen dünkeln ihren Pinsel in ein pessimistisches Schwarz oder ins zarte Grau, so von einem nüchternen Alltagsrealismus. Mir fasziniert die Geschichte von diesem gelähmten Mann, weil hier ein Weg von der Hoffnung beschrieben wird. Eine Hoffnung, die betet und handelt, die sich verletzlich macht. Eine Hoffnung, die nicht vorwegnehmen kann, wie es dann ausgeht. Als erstes beeindruckt mich die Rolle von diesen vier Freunden. Die dürfen wir sehen hier. Sie tragen den Gelähmten auf seinem Glieder, einer Matte, zum Haus, wo Jesus ist. Es braucht Kraft, es braucht Ausdauer, es braucht vier, die an jedem Zipfel von dieser Decke sich haben, die helfen, das Gewicht zu stemmen. Das Gewicht von der Not, aber auch das Gewicht von der Hoffnung. Ein Gelähmter ist für die damalige Zeit, in der damaligen Zeit zum Betteln verurteilt, hilflos und eine grosse Belastung für seine Familie. Und jetzt werden da vier Freunde von Hoffnung antrieben. Sie haben von Jesus gehört, dem Prophet, dem Wunderheiler. Und jetzt bringen sie ihren Freund mal zu dem. Beten heisst ganz einfach, einen Mensch in seiner Not vor Jesus zu bringen. Es ist auffällig, wie passiv der Gelähmte ist in dieser Geschichte. Da ist gar kein Druck vorhanden. Er sagt, weder bitte noch danke, noch hilf mir. Er lässt sich einfach tragen in die Gegenwart von Jesus. Und so sagen wir auf eine Art, wenn wir für andere beten, sogar wenn du jetzt kein Wort zum Beten findest, bete ich für dich. Nicht nur für dich, sondern manchmal auch an deiner Stelle. Entschuldigung, ja, ich geniesse es so viel zu reden mit Leuten wieder. Ich habe auch meine Stimme ein bisschen mitgenommen. Wenn wir für jemanden beten, sagen wir, sogar wenn du jetzt keine Kraft hast zum Hoffen, dann hoffe ich für dich. Ich teile das Risiko von Hoffnung mit dir. Ich weiss ja auch nicht, wie es ausgeht. Ich hebe mich fest an meinem Zipfel von Hoffnung. Und ich lasse dich nicht fallen, auch wenn der Weg lang und steinig ist. Eine Freundin von mir hat kürzlich einen schweren Gang vor sich gehabt. Sie musste ihre gebrechliche und demente Mutter in ein Pflegeheim bringen. Und sie hat mir geschrieben, ich bin so froh, dass ich das Beten am heutigen Tag getrost darf anderen überlassen. Es ist ein wunderbares Geschenk, dass wir in der Gemeinschaft mit anderen Glaubenden wohnen, leben. Dass wir in Liebe von Christus getauft sind. Keiner von uns ist ein kleines Glaubenskraftwerk, das immer tadellos funktionieren muss. Wir sind Glieder am Leib von Christus. Wir tragen und wir werden getragen. Ja, heute bist du in grosser Not. Und dann helfe ich mit, dich im Gebet zu tragen. Und morgen bin vielleicht ich am Durchgehen. Und du gibst mir die Hand, dass ich auf dem schmalen Grat von der Hoffnung weitergehen kann. Das Zweite, was ich interessant finde, ist die Frage, ja, wie sollen wir denn beten? Innig, glaubensvoll, intensiv, still und schlicht, wortgewaltig mit erhobener Stimme. Was ist das Richtige? Wann ist es genug? Dazu eine kleine Geschichte. Ein Pfarrer und seine Frau besuchen ihr Gottemädchen, weil sie sich an seinem Geburtstag nicht haben gemeldet. Der Pfarrer geht zuerst hin und sagt, wir haben leider gar keine Zeit gehabt, uns zu melden, aber wir haben Melanie auf betendem Herzen gedreht. Die Frau Pfarrer ist im Garten aufgehalten worden und hat das nicht gehört. Sie kommt später rein und sagt, es ist mega peinlich. Wir haben den Geburtstag einfach voll vergessen. Das habt ihr vielleicht auch schon erlebt, dass ihr ein schlechtes Gewissen hattet, weil ihr jemandem habt versprochen zu beten und das entweder vergessen habt oder nur ganz kurz oder einfach nicht so, wie ihr wollen habt. Es kann so viel dazwischen kommen, so ein Gewühl von Alltagssorgen, von Alltagsangelegenheiten, die den Weg versperren. Ihr wisst nicht recht, wie ein Anfang oder was sagen. Und die vier Freunde in der Geschichte treffen ja auf so ein Gewühl. Ein riesen Gestunk ist vor dem Haus, wo Jesus drin predigt. Das ist nichts von 2 Metern Distanz. Und man kommt einfach nicht durch. Aber die vier lassen sich nicht abhalten und heimschicken. Sie vergeht den Mann mit ihrem Freund drauf auf das flache Dach von diesem Haus. Sie legen ihr Ohr auf das Dach und dort, wo die Stimme von Jesus erklingt, fangen sie an, den Lett abzukratzen. und die geflochtenen Zweige rauszubrechen und rauszurupfen. Das Wort Dachschaden überkommt so eine ganz neue Bedeutung. Und als solide Schweizer hoffen wir einfach, dass die eine gute Haftpflichtversicherung haben. Aber das Bild von diesen vier Dachabdecker kann uns auch wieder unter Druck setzen. Das sind hingegen noch zähe Burschen. Das sind die Gebetshelden. Aber vielleicht können wir die Aktion als Ermutigung nehmen. Bet doch so, wie du kannst. Nicht so, wie du nicht kannst. Die Vordertür ist versperrt. Ja, dann nimm doch die Küchentür. Oder steig halt auch durch das Dach ein. Bet so, wie du kannst. Teilen hilft eine regelmässige Zeit vom Gebet. Teil haben Fürbittenleisten. Teil finden es hilfreich, mit anderen zu beten und wiederum andere nicht so. Teil haben eine Gabe, gerade seine richtigen Worte zu finden, andere ändern nicht. Eine Kerze anzünden und an einen lieben Menschen denken, kann ein Gebet sein. Ein Unser Vater, ein Psalm beten und Wort, die Wort bewusst für einen Menschen in Not sagen, das ist auch gebetet. Eine Bekannte von mir tut gerne Gärtner. Und sie sagt, dass sie beim Graben und Jätten und Beschütten ihre Begegnungen mit leidenden Menschen verschafft. Sie betet quasi mit ihren Hängen, so wie die vier Freunde, die auf ihren Knien und mit Schweißperlen auf der Stirn ein Loch in das Dach rupfen. Die Methoden sind verschieden, aber das Ziel bleibt immer gleich. Ein Mensch, der uns am Herzen liegt, zu Jesus bringen. Und das ist hier die nächste Szene. Beten hat auch mit Loslassen zu tun. Man kann vielleicht nochmal zurückgehen zum zweiten Bild. Danke. Endlich ist das Loch gross genug. Es wird oftmals heiter im Raum unten dran. Staub, Lett und Holz spreisen, rieseln auf die Leute runter, die sich versammelt haben. Und auf einer Matte schwebt ein gelähmter Mann in das Zimmer runter. Durch das Loch sieht man noch vier verschwitzte, aber zufriedene Gesichter. Sie haben ihr Ziel erreicht. Aber jetzt müssen sie loslassen. Was jetzt passiert, ist ein heiliger Moment, wo der Gelähmte Jesus selber begegnet, von ihm angesprochen wird. Da passieren jetzt Sachen von Herz zu Herz, wo sie nicht den vollen Einblick haben, wo sie nur ein ganz hübscheli auf die Seite stehen können und von weitem zuschauen. Wir dürfen beten, konkret und ohne Umstände. Aber wie genau Gott das Gebet erhört, wie genau er einem Menschen in seiner Not begegnet, das spielt sich dann nicht einfach nach unserem Drehbuch ab, auch wenn das noch so gut gemeint und gut ausgedacht ist. Und tatsächlich nimmt das Drehbuch jetzt eine überraschende Wendung. Es ist ja sonnenklar. Die vier Freunde möchten, dass ihr gelähmter Freund wieder laufen kann. Also man muss ja einen Mann, der da hilflos auf einer Matte liegt, sicher nicht noch anschreiben. Aber Jesus schaut zuerst auf zu den vier Freunden und es heisst, er sieht ihren Glauben. Nicht dem gelähmten sein Glauben, sondern den von seinen Freunden. Er anerkennt und würdigt, was jetzt die haben gemacht, was jetzt die haben auf sich genommen. Und er schaut den gelähmten Mann an und sagt, Freund oder Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Dürfen wir eins weiter? Das ist jetzt eine sehr eigenartige Reaktion und Wendung in dieser Geschichte. Was soll jetzt das? Im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat es einen Schuhladen gegeben mit einem so etwas kurligen und alten Mäntel als Schuhverkäufer. Und er hatte die Angewohnheit, ihm eine Schuhschachtel nach der anderen zu bringen und zu sagen, das ist eigentlich nicht das, was ihr wollt. Und so möchten wir vielleicht jetzt auch einwenden. Jesus, das ist jetzt wirklich nicht das, was dieser Mann und seine Freunde wollen. Was redest du jetzt hier von Vergebung? Vielleicht kommt uns das sogar ein bisschen zynisch vor. Ein Trostpreis, wie wenn man so etwas in den Löschen beim Einkaufen findet. Heute hat es leider nicht ganz für eine Heilung gelangt. Aber ihr könnt dafür einen Preis der Vergebung abholen. Vielleicht denken wir auch, aha, der Mann braucht zuerst Vergebung, weil die Krankheit Ausdruck von einer Sünde ist. Aber von dem steht gar nichts. Die Worte von Jesus sind nicht eine Diagnose vom Zustand von diesem Mann. Sie sind eine Offenbarung über Jesus selber. Die Leute um Jesus herum verstehen das. Und wie man mit einem Stäckchen in ein Wespennest gosselt, geht jetzt ein aufgeregtes Summen und Surren los in den Herzen der Leute rundum. Was meint jetzt der? Ja, also so etwas. Sünden vergeben wollen wir dann doch noch einem Herrgott überlassen. Was meint der eigentlich, wer er ist? Die Empörung ist gross und die Antwort von Jesus ist nicht ganz einfach zu verstehen. Jesus sagt, was ist eigentlich einfacher? Sagen deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Ich denke, in den Augen von seinen Zuhörer und Zuschauerinnen ist Sünden vergeben ganz klar das Grössere. Etwas, was Gott vorbehalten ist. Und jetzt ist es, wie wenn Jesus würde sagen, Recht hat er. Das ist das Grösste überhaupt. Wenn ein Mensch mit Gott im Reinen ist, im Frieden. Dass da nichts mehr dazwischen steht. Keine Anklage, keine Verurteilung. Und ich, sagt Jesus, habe das Recht und die Vollmacht, so Vergebung zuzusprechen. Ihr habt nicht einfach einen Wunderheiler oder einen Prophet vor euch, der noch so ein Händchen hat mit Heilen. Nein, in Jesus ist wirklich Gott selber zu den Menschen gekommen, hat sich ihnen barmherzig zugewendet. Die körperliche Heilung ist das kleinere Wunder, aber nicht überflüssig und gar nicht etwa wertlos. Jesus sagt, damit ihr seht, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sage ich dir, stang auf, nimm dein Bett und geh heim. Der, der die Seele heilt, kann erst recht den Leib heilen. Der versöhnt zwischen Gott und den Menschen, kann erst recht menschliche Beziehungen ganz machen. Der ewiges Leben verheisst, kann erst recht ein irdisches Leben in Fülle geben. Also Vergebung, Versöhnung, ewiges Leben sind nicht Trostpreise, Trostlösli für die, die sonst nicht viel haben. Sie sind das Herzstück von Gottes Zuwendung in Christus. Und umgekehrt sind Heilung an Leib und Seele, Versöhnung unter Menschen und Leben in Fülle ein Vorgeschmack und ein Hinweis auf das, was noch viel grösser ist, all unser Bitten und Sehnen weit übersteigt. Wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hat hergegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, schreibt der Paulus. Jesus offenbart sich in dieser Geschichte als der Lebendige, der Leben schenkt. Als der Versöhner und Heiler im tiefsten Sinn. Er ist unsere Hoffnung, die uns lehrt beten. Für das Grösste und für das Kleinste. Liebe Gemeinde, wir beten nicht, gegen einen kapriziösen oder verschlafenen Gott an, um ihn endlich von unserem Anliegen zu überzeugen. Und ich bin ganz fest überzeugt, wir müssen nicht einen Glaubensoptimismus an den Tag legen, wo kein Wölkchen von Zweifel zu sehen ist. Eine Art fromme Version von positiv denken. Aber wir dürfen unser Bitten in das grosse Ja von Gott hineinlegen. Wir halten Ausschau nach dem Guten, das uns verheißen ist. Uns und anderen Menschen. Wir lassen uns mitnehmen von dem Strom von Leben, der in Gottes ewiger Liebe entspringt und in Gottes Ewigkeit hineinfließt. Die ganze Zeit, wo die vier Männer ihre Freundheit trägt, die ganze Zeit, wo sie haben nach dem Weg gesucht, die ganze Zeit, wo sie haben geschwitzt und ihr Loch graben, hat schon das grosse, göttliche Willkommen auf sie gewartet. Die offenen Arme, die Stimme voll Liebe und Autorität, die Augen, die alles sehen und doch nicht wegschauen. Die ganze Zeit ist er, Christus, auch unter uns. Manchmal spürbar, manchmal verborgen, ja, manchmal quälend verborgen. Aber er ist da, mitten in dieser Welt, mitten in unserem Lebenshaus. Er begegnet uns in denen, die unsere Lasten mittragen. Sein Geist bittet und fleht in den Herzen von denen, die hoffen und planen und manchmal Tränen vergießen. Und zuletzt nimmt er unsere Gnade an. Zuletzt werden alle Tränen abgewischt. Zuletzt werden wir völlig heil in der unverhüllten Gegenwart von Christus. Liebe Gemeinde, auf das gehen wir zu. Nach dem halten wir Ausschau, wenn wir beten, wenn wir aufbrechen, uns verletzlich machen und den Weg vor Hoffnung unter die Füße nehmen. Wir haben es nicht in Hang. Wir können die Zukunft nicht vorwegnehmen. Keine rosige, keine schwarze und auch nicht alles zwischendrin. Aber weil Gott Jesus Christus unser Heil fest besiegelt hat, fassen wir Mut, hoffen, beten, tragen ihn an. Und mit den Menschen von Kapernaum freuen wir uns von Herzen über die Zeichen von Gottes kommendem Reich. Amen.